Kannst du die PowerPoint starten? Ja, ich soll auch noch ganz herzlich grüßen von meinen Eltern. Vorhin vergessen, haben sie mir extra aufgehört. Mein Vater hat mir gestern Abend extra noch WhatsApp geschickt. Grüße bitte, die Lieben, ganz herzlich. Ja, mache ich. Danke, danke. Ja, noch zum, was du sagst mit Messias, finde ich immer sehr interessant, weil in Israel warten ja alle auf den Messias. Ne, so die Juden, die Christen, ob messianische Juden oder orthodoxe Christen, Freikirche, da gibt es ja so viele verschiedene Christen in Israel. Aber auch, hat mir ein Moslem erklärt, auch die Moslems. So, auch die warten auf den Messias oder auf den Propheten, sagen die eher. Aber auch die, hat mir einer erklärt, auch sie erwarten, dass, ob es Jesus oder ein Prophet, aber es könnte Jesus sein, aber dann natürlich eher muslimischen Gedankengut. Aber auch die erwarten, dass er wiederkommt. Die große Frage, die sich nur alle stellen, ob er zum ersten oder zweiten Mal wiederkommt. Ne? Ja, gut, wir werden diesmal, also ich möchte euch auch bitten, dass ihr auch für uns betet, auch für Schutz speziell. Wir haben diesmal eine ganz spezielle Tour, wir sind mit 5 Männern reisen wir hin und wir wagen uns diesmal zum ersten Mal ins Westjordanland direkt rein. Wir werden also 3 Tage in Nablus verbringen, im israelischen Kerngebiet, so was gar, wirklich arabische Zone ist, auch unter Selbstverwaltung der Palästinenser steht. Haben von dort aber ein Treffen vereinbart mit einem Siedler, der nur 10 Kilometer in einer Siedlung von Nablus entfernt ist, mit einem jüdischen, der auch schon so heimlich messianischer Jude, wie du das sagtest, so, Anulo, was sagt ihr, auf dem Wege da ist, dem werden wir ein Treffen haben. Wir müssen nur gucken, wie wir da hin und her kommen, aber Gott wird das schon machen. Danach sind wir dann 3 Tage am See Genezareth bei den Dizes und am Ende dann 5 Tage wieder auf dem Ölberg in Jerusalem in den Gebetshaus. Uns zieht es immer wieder, denke ich, so auf den Ölberg, weil die Bibel sagt ja, wenn Jesus wiederkommt, wird es auf dem Ölberg sein. Wir hoffen immer heimlich so, dass wir vielleicht dabei sind, gerade in dem Moment. Also live miterleben müssen können. Gut, also das ist unsere Tour. Also wäre schön, wenn ihr mal so ein Gebet an uns denkt, an uns 5 Männer und unseren Schutz Gottes immer wieder stellt. Ja, meine Predigt heute, die Jahreslosung, suchet Frieden und jagt ihr nach. Jürgen hat ja schon Anfang des Jahres im ersten Sonntag drüber gepredigt. Ich habe es mir vorsichtshalber angehört, dass ich gedacht habe, nicht alles nochmal das Gleiche sage. Aber dieser Vers, er ist so inhaltsreich, das ist unglaublich. Diese 6 Worte sind es, glaube ich, ne? 6 Worte, was man da rausholen kann alles, was da drin steckt, das ist echt faszinierend. Und war dann ganz froh, nachdem ich mir angehört hatte, klar gibt es ein paar Überschneidungen, aber ich habe doch nochmal andere Schwerpunkte, andere Richtung, als wie Jürgen sie da in seiner Predigt da hatte. Aber wie gesagt, da steckt eine ganze Menge drin und der Spruch gibt viel her. Wie interessant ist, diesen Vers hat David, König David, vor ungefähr 3000 Jahren geschrieben, diesen Psalm. Und diesen Psalm hat er geschrieben, während er auf der Flucht vor König Saul war. König Saul hat also, sein Sohn war es, ne, von Saul, jedenfalls hat er einen hinter David hergeschickt, mit dem Ziel, David zu jagen und dann umzubringen. Also während David da auf der Flucht war, schrieb er also diesen Psalm. Der Psalm sagt die ersten 10 Verse, ne, also hier Abimelech, der hat ihn gejagt, ne, dass als sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn wegtrieb und er fortging und so weiter. Also er lief vor Saul, vor Abimelech weg. Und dann kommt Vers 2 bis Vers 10, den Herrn will ich preisen alle Zeit. Diese Verse sind ein Lobgesang auf Gott, auf der Flucht. Ne, lobt er also Gott und preist Gott für seine Bewahrung und so, dass er bisher eben nicht gefangen wurde und dass er weiterhin lebt und preist ihn eben. So, und die weiteren Verse dann, von 10 bis zum Ende, ich habe sie hier bis Vers 15, lesen wir gleich mal. Das sind sogenannte Verse, also die Juden haben diesen Psalm unterteilt in den ersten 10 Versen in einen Lobpreis Gottes und in die weiteren Verse sind sozusagen ein Lehrpsalm und gehören zu den Weisheitsbüchern der Juden. Also dieser ganze Bereich, woraus dann auch die Jahreslosung kommt, entsteht aus den Lehrpsalmen und den Weisheitsbüchern der Bibel, wo die Juden drin die Leute immer wieder schulen. So, was wird denn hier gelehrt, wenn wir die weiteren Verse sehen? Ab Vers 10 stehen wir, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Junglöwen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Kommt ihr Söhne, hört mir zu, die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Wer ist der Mann, der Lust zum Leben hat, der seine Tage liebt, um Gutes zu sehen? Bewahre deine Zunge vor Bösen und deine Lippen vor betrügerischer Rede. lasst ab vom Bösen und tue Gutes. Und dann kommt der Jahresvers, suche Frieden und jagt ihm nach. So, wenn wir das so sehen, kann man sich jetzt fragen, wie gesagt, Verse gehen noch ein bisschen weiter, kommen noch ein bisschen mehr. Was ist hier der Schwerpunkt? Über was wird denn hier gelehrt? Was sind die Sachen, worüber Leute ausgebildet werden und gelehrt werden sollen? Und dann sieht man, dass welche paar Wörter immer wieder kommen. Und zwar, fürchtet den Herrn, die ihn fürchten, die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Ne? Also dreimal sehen wir, es geht um die Furcht des Herrn, die in diesem Psalm vorkommt. Und es geht hier ganz stark um die Gottesfurcht in diesem Bereich des Psalms, bevor wir dann zu dem letzten Punkt kommen, hier zu der Jahreslosung. Geht es erstmal um die Gottesfurcht. Interessant ist, was auch die Juden, die haben ja das Alte Testament geschrieben, ne? Ist ja klar, manche haben ja gedacht, Luther hat es geschrieben, so, aber da muss man den einen oder anderen deutschen Christen schon mal drüber aufklären, dass nicht Luther die Bibel geschrieben hat, sondern dass es doch alles Juden waren. Und sowas also, und die Juden haben natürlich noch einen anderen Zugang und anderes Verständnis auch teilweise zu diesen Versen aus dem Alten Testament. Und vor allem, sie haben so die Rabbinerschulen, sagen also, wenn da so Rabbiner aufeinandertreffen, dann ist da nicht so wie wir da, ne, einer sieht den Bibelvers lehrten und so, und dann ist das so, ne, um wehe, du wagst es von der wahren Lehre abzuweichen, ne, dann hast du ja Probleme mit deinen Geschwistern, sondern da ist es normal, da wird debattiert. Wir durften einmal, letztes Jahr im Februar durfte man so eine Rabbinerschule besuchen, und eine Zeit machte uns der Chef der ganzen, der Oberrabbi da, machte dann das Fenster auf und dahinter saßen alles voll junger Leute, viele hier mit diesen langen Löckchen und so, und also interessant, das zu sehen. Und da war eine Lautstärke da, die waren am Debattieren, die saßen immer so in Dreier-, Vierer-Gruppen und waren am Debattieren und sich am Austauschen über die Bibelverse, wie sie die sehen, wie sie die verstehen. So, also so wird da intensivst über solche Verse diskutiert. Und die Furcht Gottes, die versteht man, die verstehen die Juden so als eine Entwicklung. Und die sagen als erstes, die erste Entwicklungsstufe ist oft so, wenn man so an einer Kindheitsentwicklung ist, dass der Mensch Angst hat vor Gott. Dass er sich an die Gesetze hält, dass er sich an die Vorschriften, an die Gebote hält, weil er Angst hat, wenn ich etwas verkehrt mache, wenn ich es nicht richtig mache, bestraft mich Gott. Das ist so der erste Entwicklungsschritt. Bitte? So sind wir auch erzogen, genau, und so ist auch oft das Verständnis so. Aber wenn es sich weiterentwickelt, ist es so, je älter man wird, umso mehr wird die Beziehung zu Gott, reflektiert man die, wird reifer. So, und ich fange an, die Dinge nicht mehr zu machen oder nicht zu machen, weil ich Angst habe, sondern weil ich weiß, Gott mag das nicht. Gott gefällt das nicht. Später, wenn wir uns noch reifer werden, noch weiterentwickeln, wir Gott immer mehr verstehen, so, dann kommen wir in den Bereich, dass wir wahrnehmen, was Gott will und wie er möchte, dass wir leben sollen, was ihm wichtig ist und warum er die Gebote gegeben hat. Und so, und der Höhepunkt dieser Reife, der Verständnis der Gottesfurcht ist, dass wir so intensiv mit Gott verbunden sind, dass wir uns automatisch vom Bösen abwenden, ja, was hier immer steht, ne? Lass ab vom Bösen, tue Gutes, dass du das automatisch machst, wenn du in dieser vollen Entwicklung der Gottesfurcht bist. Und du machst das nicht mehr, weil du jetzt Angst hast oder weil du denkst, Gott bestraft mich, sondern du machst das, weil ich Gott liebe, weil ich Gott verstanden habe. Und das Interessante ist, ich habe Gott so verstanden, das ist der Höhepunkt der Gottesfurcht, Gott so verstanden, dass ich in der Lage bin, selbst da, wo es keine Gesetze für gibt, richtig zu leben nach Gottes Herzen. Ne, denn die Bibel kann ja nicht für alles Gesetze haben. Zum Beispiel schreibt, glaube ich, finden wir in der Bibel nichts über unsere Verkehrsgesetze. Ne, da steht nicht, dass man bei Rot halten soll, ne, und dass man einen Fußgängerüberweg halten soll und so. Das rechts vor links finde ich jedenfalls in der Bibel nicht. Ne. Sowas, sondern auch in dem Bibelschreiber, und Gott wusste schon, dass sich es weiterentwickelt. Und deswegen ist dieser Höhepunkt der Gottesfurcht, dass ich so mit Gott in Verbindung lebe, so in einer Liebe mit ihm so verstanden habe, dass ich weiß, wie ich richtig leben soll. Dass ich innerlich weiß, dass es gut ist, an einer Ampel, an einer Kreuzung, dass es gut ist, dass nicht alle gleichzeitig fahren, dass so einer wenigstens stehen bleibt, sodass man nacheinander fahren kann. Egal, ob wir nur eine Ampel haben oder nicht. So, dass ich also weiß, wie es gut ist, wie man miteinander lebt. So, wenn man das so auf uns, auf Menschen überträgt, ist das so, ich habe so als Jugendlicher, als Kind, fand ich oft, dass mein Taschengeld ein bisschen zu gering war und musste das ab und zu mal ein bisschen aufbessern, indem ich so heimlich dann ins Portemonnaie und die Taschen meiner Eltern gegriffen habe. Hier oben, da haben wir gewohnt damals, da oben, ich weiß noch. Da war der Flur, da war die Garderobe, da war immer viel Geld in der Tasche. So, ihm war es da. Da musste ich immer mal reingreifen. So, und dann war das so eben, das war für mich gedacht, Mensch, ja, ein bisschen mehr Geld wäre nicht schlecht. Ich habe damals Süßigkeiten, haben meine Zähne, haben auch bitter drunter gelitten. Also die Strafe habe ich gekriegt. So, ne, aber da war es zugenommen. So, und irgendwann kam es an den Punkt, ich weiß, ich hatte so ein ganz starkes Erlebnis mit Gott als Zwölfjähriger. Da war ich auf einer Konferenz in Hameln, eine Jugendkonferenz gewesen. Und dort hat der Prediger nochmal auch neu über die Beziehung zu Gott. Und ich war so berührt worden von Gott. Ich saß da als Zwölfjähriger, ich habe geheult, Rotz und Wasser geheult, so, weil ich so berührt wurde und gedacht, boah, was stimmt was nicht mit dir? So kannst du nicht weiterleben. So, und bin den Tag da, wir saßen mit der ganzen Jugendgruppe, ne? Ich weiß noch, Christina, Silke, die hier alle saßen neben mir, und dann rief er, kommt nach vorne. Ich so, ne, ich gehe nicht vor denen jetzt hier nach vorne, wie peinlich ist das denn? Ne? 2000 Leute in einer großen Turnhalle in Hameln. So, aber irgendwann war ich vorne, kniete da, heulte wie ein Schlosshund. So, und das Interessante ist, ich habe hinterher immer noch andere Sachen dann Blödsinn gemacht, aber ab dem Tag damals, ich konnte nicht mehr lügen, ich konnte nicht mehr stehlen. Ich konnte es nicht mehr. So, ne, da ist ein Entwicklungsschritt in meiner Beziehung zu Gott passiert, dass da eine Schranke war, das ging nicht mehr. So, ich wusste, das gabst du deinen Eltern, das macht man nicht, das gehört sich nicht. Und so hat sich es immer weiterentwickelt und irgendwann macht man solche Sachen, wo man weiß, ich betrübe meine Eltern, wenn ich das mache. Ich tue ihnen weh. Ne, und aus Liebe und Ehrfurcht meinen Eltern gegenüber weiß ich, ich mache das nicht. Ich tue das nicht, sondern ich tue das, wo ich weiß, da freuen sie sich drüber. Das tut ihnen gut. Und das ist dieser Entwicklungsschritt in der Furcht Gottes, wenn wir weiterkommen, wenn wir uns entwickeln. So, nun kommen wir nochmal zu den Suchet den Frieden und jagt ihm nach. So, auch hier nochmal, genau, Furcht des Herrn nochmal zusammenfassend, aus Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, die Toren verachten Weisheit und Zucht. Also das ist der Anfang. Ne? Der Anfang ist, und die Bibel sagt an anderer Stelle, lieber du tust solche Sachen nicht, weil du Angst hast vor Gott, als dass du es tust. Ne? Und heute ist alles so lapidar, so ach, liberal und naja, ob das machst oder nicht machst, ist doch egal, Hauptsache dir geht's gut. So, ne? Und da sagt die Bibel, lieber du tust es nicht, weil du Angst hast, ist immer noch besser, als wenn du die Sünde tust. So, aber der Höhepunkt, wie gesagt, dieser Gottesfurcht ist, ich tue es nicht, weil ich Gott liebe, weil ich ihn verstanden habe. So, wenn wir jetzt weiterkommen und sehen den Vers, suchet Frieden und jagt ihm nach, dann können wir uns fragen, was bedeutet denn dieser Frieden? So, wir haben zu Hause jede Menge verschiedene Bibelübersetzungen. Man sagt ja immer, die Bibel ist das meistverkaufte Buch der Erde. Ne? Denke auch, kommt wahrscheinlich, weil viele Christen 10 bis 20 Stück da bei sich liegen haben. So, und auch wir haben jede Menge, eine deutsche Studienbibel, die Elberfelder Studienbibel, eine Thomson Studienbibel, eine englische, eine orthodoxe Studienbibel und jetzt auch seit einiger Zeit eine jüdische Studienbibel. So, und dann haben wir uns das Wort Frieden mal angeguckt. Ne? In deutschen Bibeln steht immer Frieden. So, in englischen Bibeln lesen wir Peace. So, und interessant ist, wenn wir jetzt die jüdische nehmen, ne, da steht Shalom drum. So, und jetzt die Frage, was ist Peace? Was ist Shalom? Was ist Friede? Und wenn wir den Shalom sehen, Shalom ist viel mehr als wie, was wir unter Frieden verstehen, ja immer nur so, ja, kein Krieg, kein Streit oder alles so schön ruhig. Man sagt ja, wenn Menschen so in eine Gegend kommen, wo alles Ruhe ist und man kommt so aus dem Stress, dann sagt man, ach, wie friedvoll. Ne? So, so ist so unsere drei groben Punkte von Frieden. Aber der Shalom, der da steht, das im Hebräische, bedeutet eben noch viel mehr. Das heißt Unversehrtheit, Heil, Gesundheit, Sicherheit, Wohlergehen und dann auch Friede und Ruhe auch noch mit drin. Es steckt also viel, viel mehr drin. Das Schöne ist, auch die Juden zur Begrüßung und Verabschieden sagen sie immer Shalom. Ich bin jetzt mit einem jüdischen Siedler auch am Schreiben immer da, den wir besuchen wollen. Immer Shalom. Oder mit dem Rabbi, den wir besucht haben, den schreibe ich auch ab und zu mal und sowas. Und das ist so schön. Du wünschst dann nicht nur Frieden und nett oder bei uns guten Tag. Bayern sagen wenigstens noch Grüß Gott. Ne? Noch ein bisschen was drin. Ne? Sondern wir sagen Shalom. Die wünschen so viel Unversehrtheit, Heil, Gesundheit, Wohlergehen. Alles mit drin. Und das Schöne ist, dieser Shalom heißt nicht nur, dass ich den anderen das wünsche oder für den anderen, sondern dieser Shalom ist in erster Linie oder fängt an bei mir selber, dass ich den habe. Das war ja ein Teil von Jürgens Botschaft, dass es da anfängt. Ne, dass ich diesen Shalom erstmal selber für mich begreife, diesen Frieden mit Gott selbst, diesen Frieden mit mir selbst als Basis für alles Weitere erstmal selber bekomme, aus dem ich dann lerne zu leben und mein Leben zu gestalten und auch mit den anderen zu leben. Also das alles ist in diesem Shalom, wie es im Hebräischen steht. Jetzt kam aber das Interessante. Jetzt nahmen wir uns die jüdische Studienbibel vor. Und so, und meine Frau kann ja nun gut Englisch, diese ist nicht Hebräisch, weil dann wären wir ja aufgeschmissen, dann bräuchten wir uns, ne, wenn wir sie in Hebräisch hätten, die ist also ins Englische übersetzt, diese Studienbibel, und die ist von verschiedenen Rabbis zusammen entwickelt, die darüber studiert haben, die dann die in Englisch übersetzt haben und ganz, ganz viele Kommentare, wie Studienbibeln dann eben sind. Und hier ist jetzt sehr interessant, hier steht das Wort Amity. Oh, sie nickt, das war richtig, das muss man aufpassen, dass ich nicht falsch ausspreche. Also Amity steht hier in Englisch. Also da steht nicht Peace, wie es in King James Übersetzung oder anderen englischen Übersetzungen, sondern die Juden haben Shalom in diesem Fall mit Amity übersetzt. Und Amity heißt Freundschaft, Harmonie. Also die haben einen Schwerpunkt rausgenommen, Freundschaft, Harmonie. Und du kannst das Ganze auch übersetzen mit Integrität. Das heißt, ist ja ganz interessant, wenn wir das nehmen. Hier wird von dem Frieden, der da steht, als Freundschaft. Nochmal ein Ausgangspunkt. Wann hat David den Psalm geschrieben? Was war gerade los? Jemand war hinter ihn her und wollte ihn umbringen. Und was hält er dagegen? Wir suchen Freundschaft, Harmonie. Integrität heißt Lebensstil. Wie lebe ich mit anderen? Wie sieht mein Leben aus? Wofür stehe ich? Was macht mich aus? So, das sagt uns hier David, dass wir das suchen sollen und dem nachjagen sollen. Eben nicht genau das Gegenteil, was er gerade erlebt, Verfolgung der Brüder, Verfolgung von anderen, sondern Freundschaft, Harmonie, das sollen wir suchen und dem sollen wir nachjagen. Und wenn wir das so sehen, was ist mal Freundschaft, Harmonie, was macht das aus oder was ist das Gegenteil? So, und da gibt es eine ganze Menge Punkte. Ich habe mal so ein paar rausgesucht, was die Bibel uns sagt, wie wir leben sollten, was gut ist, wie wir miteinander umgehen sollten. Epheser 4, Vers 2, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragen. Wir sollen einander in Liebe ertragen. Meine, der Schreiber wissen schon warum, aber wir sagen ja immer so schön, ne? Freunde kann man sich aussuchen, Geschwister aber nicht. Ne? Das heißt, mit dem, wem wir hier sitzen, wir können weggehen, das können wir auch machen. Ne? Aber wenn wir hier erstmal sind, können wir uns nicht aussuchen. Und Gott führt die Leute hierher, Geschwister ist genau auch. Meine beiden Geschwister konnte ich mir auch nicht aussuchen. Hat Gott sich ausgesucht durch meine Eltern. So, Geschwister haben wir, die sind da. Freunde können wir uns aussuchen. Aber deswegen sagt die Bibel uns hier auch, ne, ertragt einander in Liebe. Ne? Die wussten schon, dass das nicht einfach ist, das Zusammenleben der Menschen. So, dann Epheser 4, Vers 32. Seid aber zueinander gütig, mitleidigt und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Ja, wir sollen uns immer wieder gegenseitig vergeben. Der Schreiber weiß hier, es ist normal, dass wir uns gegenseitig verletzen, dass wir uns enttäuschen und sowas, dass wir frustriert sind aufeinander. Deswegen sollen wir uns immer wieder einander vergeben. Epheser 5, Vers 1, und ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Oh, das fällt vielen ja ganz schwer heutzutage. Ne? Sich unterzuordnen, ja. Aber das Schöne ist, einander unterzuordnen. Das heißt, nicht einer steht hier unten, einer ist hier oben, sondern es ist ein Miteinander, das Unterordnen. Wir ordnen so, das heißt, mal sage ich was zu Erwin und Erwin, oh, muss das jetzt sein? Und nächsten Tag kommt Erwin zu mir, Matthias, also das, was du da gemacht hast. Ne? Ja, hast ja recht, Erwin. Ne? So, also so geht das. Das ist gegenseitige Unterordnung. Ne? Dass wir uns gegenseitig ansprechen, ermutigen und sagen da, wo was nicht. Und das in einer guten Haltung, einer Haltung aus Freundschaft. Philipper 2, Vers 3, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tun, sondern dass in Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ne, wir sollen einander höher achten als uns selbst. Das ist Freundschaft. Dass ich nicht gucke, dass ich immer der Erste bin, dass ich das größte Stück kriege, dass ich im Vordergrund stehe, sondern dass es dem anderen gut geht. Höher achten als mich selbst. 1. Thessalonicher 4, Vers 18, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Wir sollen ermuntern einander. Ne? Wie oft ermuntern wir einander? Wie oft sagen wir etwas Kritisches zueinander? Ne? Oder, ja, Kannst ja nachher Buße tun, Willi. Ne? Oder wie oft sagen wir etwas Negatives, aber auch in Abwesenheit des anderen. Ne? Dass wir bei einem anderen negativ reden. Es geht so schnell, ne, dass uns das rausrutscht. Aber wir sollen ermuntern. 1. Thessalonicher 5, Vers 11. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Ne? Ermahnen und erbauen, nicht ermahnen im Sinne von runterdrücken. Was hast du denn da jetzt schon wieder gemacht? So geht das doch nicht. Kapierst du es denn endlich mal, dass es so nicht in Ordnung ist? Sondern wir sollen ermahnen und erbauen. Ein Ermahnen soll immer auch ein Erbauen mit drin haben, dass wir uns gegenseitig ermutigen und stärken. 1. Thessalonicher 5, Vers 15. Seht zu, dass niemand einen anderen Böses mit Bösen vergeltet, sondern strebt alle Zeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Da haben wir schon mal eine ordentliche Palette, was Freundschaft ausmacht. Ne? Niemands Böses mit Bösen. Wie schnell sind wir dabei, dass uns jemand mit Bösen Bösen und wir am liebsten mit Bösen zurückhauen. So, und die Bibel sagt uns hier, das sollen wir nicht machen, sondern wir sollen den Guten nachstreben und füreinander da sein. Hebräer 10, Vers 24, und lasst uns aufeinander Acht haben und uns zur Liebe, zu guten Werke anzureizen. Also immer wieder ist dieser Zusammenhang da. Acht haben, ermahnen, aber nie in dem Sinne von runterdrücken, sondern immer in dem Sinne von zur Liebe und zu guten Werke anzureizen. Immer im positiven Sinne soll Ermahnung miteinander laufen. Jakobus 4, Vers 11, redet nicht schlecht übereinander. Brüder, ich denke, Schwestern sind ja auch mit drin, wer über einen Bruder schlecht redet oder seine Bruder richtet, recht schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Wir sollen nicht schlecht reden übereinander. Wisst ihr, wie schwer das ist? Ich arbeite nun in einer Klinik mit bestens ausgebildeten Ärzten und Psychologen, wo man sagt, die sollten es ja eigentlich wissen, ne? Wie man miteinander redet und wie man miteinander umgeht und wie Leute Verletzungen bekommen und. Mittags sitze ich da immer am Tisch. An einem Tisch setze ich mich nicht mehr. Da wird so viel negativ geredet, so schlecht immer wieder über die Kollegen, über die Leitung und sowas, das ist nicht mehr auszuhalten. Wir sitzen uns bewusst mit mehreren Leuten an einem kleineren Tisch, wo wir nur in kleiner Gruppe sitzen, so, aber auch da geht es mehr, die fangen dann an, sich aufzuregen, weil die so negativ reden. Ja? So, also, du bist da drin, du kommst da gar nicht raus. So, das ist so in uns Menschen drin, dieses Negativreden, dieses schlecht übereinander reden, das ist ein bewusstes Entscheiden zu sagen, ich mache da nicht mit, ich leihe dir nicht mein Ohr. So, aber das ist, die Menschen können das scheinbar gar nicht aushalten, mal zu sitzen und nur mal nett zu reden, nur weil was Positives ist. Muss immer, hast du das schon gehört? Hier, der, hast du der Chef, hast du die neue Anordnung schon? Was hältst du denn davon? Das geht ja gar nicht. Ne? Nur schlecht reden. So, und das ist nicht mal aus. Und wenn das schon solche gut Ausgebildeten nicht in der Lage sind, ne, wie sollen wir das von unseren Patienten bei uns in der Klinik erwarten? Ich denke immer, Leute, was ihr vorlebt und ihr wollt den Leuten helfen, dass die im Leben klarkommen? Wenn die das wissen, die müssen nur einmal hier dazwischen sitzen, dann wissen die, dass die Therapiegruppen genauso nötig haben wie die Patienten selber, die da auch sitzen. Jetzt kommt es noch eine Stufe weiter. Wir sollen nicht nur schlecht reden. Jetzt steht ja sogar Jakobus 5, seufzt nicht gegeneinander. Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet, siehe, der Richter steht vor der Tür. Seufzt nicht. Ach, der Willi schon wieder. Ne? Das passiert nicht nur dir, Willi, auch anderen. Ne? Siehst du, kennt ihr, seufzt nicht gegeneinander. Wie schnell seufzen wir übereinander? Ich meine es ja nicht böse. Ne? Und dann der Höhepunkt der christlichen Negativreden. Ich habe es dir ja nur gesagt, damit wir dafür beten. Ne? So soll ja ein Gebetsanliegen sein. Sonst sage ich dir ja sowas gar nicht. Würde ich ja gar nicht erzählen über den. Ne? Du sollst beten. Beten tun wir für den. Also wir sollen noch nicht mal seufzen negativ übereinander. Sprüche 10, Vers 19. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaun hält, ist klug. Also ne, auch der Sprücheschreiber wusste schon, es ist normal. Wo viele Leute sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Das ist so. Nachher, wenn wir unten beim Kaffee sitzen oder so, ich garantiere mit euch, irgendein von uns rutscht irgendwas Negatives raus. Das ist so. Wo viele Menschen sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. So, deswegen brauchen wir ja die Gnade Gottes. Deswegen ist ja Jesus gekommen, weil wir nicht in der Lage sind, es selber zu leben. So, aber hier kommt schon die Ermutigung, halte deine Lippen im Zaun. Wer das tut, ist klug. Ne? Wir brauchen alle noch mehr Klugheit. Und Jakobus 1, 19 bis 20, ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deswegen haben wir auch zwei Ohren bekommen und einen Mund. Ne? So, weil wir sollen eben schnell zum Hören sein, aber langsam zum Reden. Weil es ist so, was hier rauskommt, ist leider nicht immer das Beste. So, und was hier reinkommt, das können wir nicht beeinflussen. Ne? Aber deswegen sollen wir viel zuhören und möglichst wenig reden, jedenfalls so ein Mist, den wir oft drin sind. Sondern wer das macht, der erweckt eben auch Gottes Gerechtigkeit. Ja, also lasst uns da trainieren, das ist halt so, das ist normal, wo viel geredet wird, wo viel Menschen sind, da passiert auch viel Negatives. Und deswegen sagt uns die Bibel eben, sollen wir den Frieden suchen. Ne? Das heißt, sucht den Frieden und jagt ihm nach. Also Freundschaft bedeutet das. Und jetzt kommt das Interessante, wie gesagt, was in diesen sechs Worten alles drin ist. Jetzt gehen wir mal, haben wir Frieden geguckt, wie sieht der aus? Jetzt ist es interessant, da gehen viele schnell, was heißt eigentlich das Wort jagen? So, und wenn wir das sehen, in Hebräischen steht da Radaf und das heißt Verfolgungsjagd. Jetzt macht das Ganze noch mehr Sinn. Ne? Wir sehen hier, David ist und versteckt sich, weil eine Verfolgungsjagd auf ihn los ist. Und nun sagt er das Gegenteil, er sagte, hör mal, wir sollen keine Verfolgungsjagd machen, um den anderen umzubringen, um den anderen fertig zu machen, sondern wir sollen eine Verfolgungsjagd machen, um die Freundschaft mit dem anderen zu haben. So, wir sehen also suchen, wir sollen also suchen, wir sollen also auf eine Verfolgungsjagd nehmen, stellen wir vor, früher, und die Leute vor 3000 Jahren haben das noch viel mehr verstanden als wir, weil wenn die keine Verfolgungsjagd gemacht haben, hatten sie nichts zu essen. Ne? Wir brauchen heute nicht mehr für unser Essen im Kühlschrank jagen. So, wir gehen nur zu Edeka, Tietz oder sonst irgendwas und holen, kaufen uns da was. Wir brauchen nicht mehr jagen, damit wir ein bisschen Wurst auf dem Tisch liegen haben. Früher, die mussten das machen. Die wussten noch, was eine Verfolgungsjagd ist. Das heißt, wir sollen suchen. Also es ist auch herrlich, wie aktiv die Bibel sagt, wie das wichtig ist, dass wir diesen Frieden, diese Freundschaft, den hinterherjagen. Sucht ihn und wenn du ihn gesucht hast, da ist das Reh. Aha, so, und dann haut das Reh ab und dann geht los, die Verfolgungsjagd. Ne? Zack, mit den Hunden hinterher, auf den Pferden, je nachdem, was sie hatten, wird gejagt und so lange, bis sie das Viech gepackt hatten und es ihrs war. Und so sollen wir den Frieden nachgehen. So sollen wir Freundschaft nachgehen, indem wir sie suchen, Ausblick halten, da ist er, okay, da habe ich wieder was falsch gemacht, da ist es, da muss ich hin. Und dann ganz aktiv dem nachjagen, bis wir es haben. Das ist nicht mal so, ach Mensch, such mal irgendwie so ein bisschen Frieden oder jag ihn so, da ist er, vielleicht hast du ihn oder auch nicht oder so. Nein, wir sagen hier, die Bibel benutzt ein Wort für Verfolgungsjagd. Äußerste Aktivität, um da hinterher zu gehen, um herauszufinden, wo der Friede ist. Also sehr, sehr aktiv. Und auch Jesus fordert uns dazu auf im Neuen Testament. Und zwar in Matthäus 5, Vers 9, glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Söhne heißen. Wo hat Jesus das gesagt? Wer weiß es? Bergpredigt. Da ungefähr. Das ist der See Genezareth. Hier ist so ein schöner Garten, so, wo Jesus eventuell gewesen ist, um die Bergpredigt. Da steht ein Kloster und alles Mögliche. Da kann man hingehen, das besuchen. Hier ist so ein Hang. Also da sagt man ungefähr, dass Jesus dort war, wo er die Bergpredigt gehalten hat. Und das Schöne ist, dort haben sie für jede einzelne von den Seligpreisungen gibt es so einen Stein, wo in Englisch die Verse drauf sind. Eben glückselig ist der und der und jener und welcher. So, und da durften wir, war ich mit meiner Frau vor 3, 4 Jahren irgendwann, schon ein paar Tage her, ne, sind wir da gewesen und so. Und dann habe ich wieder für jede Seligpreisung steht hier so ein einzelner Vers. Ne, so, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Ne, also gesegnet sind die Friedensstifter. Auch Jesus fordert uns dazu auf. So, denn wir werden Söhne Gottes heißen. Da steht eine ganz hohe Verheißung drauf, auf die, die Friedensstifter sind, die den Frieden suchen und ihm nachjagen. Die werden Söhne Gottes sein und Töchter Gottes sein. Also auch hier wieder die Ermutigung, die Friedensstifter zu sein und zu gucken, dass wir wirklich diesen Frieden so mit allen Möglichen, was wir tun können, dass wir ihn bekommen können. Wie können wir diesen Frieden bekommen? Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. So, wir können diesen Frieden aus uns heraus nicht leben. Wir können den auch nicht nachjagen. Wir können ihn zwar sehen und versuchen, aber ihn wirklich fangen, ihn erlegen, ihn zu kriegen, ihn zu unserem zu machen, können wir aus eigener Kraft nicht schaffen. Was wir brauchen, ist Jesus. Was wir brauchen, ist wirklich zu ihm zu kommen und sagen, Herr, da fehlt mir noch was. Ich bin noch nicht in der Lage. Ich habe die volle Furcht Gottes noch nicht ergriffen. Ich bin noch nicht da, dass ich sage, ich lebe so, weil es dir wohlgefällig ist, weil ich so in einer engen Liebesbeziehung bin. Und ich finde es so schön, ich lese gerade so ein Buch von Bill Johnson, der schreibt immer, der sagt dann immer, wenn er merkt, da ist etwas, was nicht gut ist, er sagt, er betet immer, Herr, was habe ich an deiner Liebe noch nicht begriffen, dass ich noch so und so handle? Dass ich noch diesen und dieses Mangel an mir habe? Was habe ich an deiner Liebe noch nicht begriffen, dass ich noch nicht in der Lage bin, mit dem anderen so zu leben, wie du es möchtest? Ne? Und dann Gott darum bitten, Herr, schenk mir das. Das heißt nachjagen. Ne? Das ist suchen, Erkenntnis, da fehlt mir was. Bei mir kommt oft böse Worte raus, bei mir kommt oft Seufzen raus oder sonst irgendwas. Ne? Bei mir kommt oft Ermahnen, aber nicht aus der Liebe raus. Suchen, erkennen und dann nachjagen. Herr, dranbleiben. Jesus, gib mir das. Ich brauche das. Mann, ich bin immer wieder, falle ich da rein. Ich rede immer wieder negativ über meine Geschwister. Ich will das nicht mehr. Das ist aktives Nachjagen, den Frieden. Das ist hinterhergehen, herauszufinden, wirklich was, wie Gott möchte, wie wir leben sollen und von ihm das bekommen. Und Philipper 4, 6 bis 7 steht das nochmal schön. Seid um nichts besorgt, sondern in allen sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Jesus Christus. Dieser Friede Gottes ist größer als die unsere paar kleinen grauen Gehirnzellen, die wir hier haben. Den können wir nicht ergreifen mit unserem Verstand, den Frieden Gottes. Und das, was alles den Frieden Gottes ausmacht. So, das ist unmöglich für unseren Verstand, das kriegen wir nicht hin, sondern der ist größer. So, und was wir brauchen, ist wirklich, dass wir zu Jesus kommen, weil er der Friedensstifter ist. Er gibt uns diesen Frieden. Das heißt, wir müssen zu ihm kommen und ihn bitten, dass er eure Gedanken bewahrt in Jesus Christus. Dass er hier drin ist in unserem Gehirn, dass er unser Leben bestimmt, dass er uns hilft, wirklich so zu leben, wie er es möchte. Das ist das Entscheidende und den sollen wir nachjagen, den sollen wir versuchen, dahin zu bekommen. Ja, mit allem, was es geht, sucht den Frieden und jagt ihm nach. Ne? Bitte? Du hast kein Pferd. Na, aber lebst du ländliche Gegend, da laufen doch bestimmt einige rum, da wirst du schon einen finden. Ne? Also das, und das möchte ich euch wirklich ermutigen, einfach da, wo ihr merkt, da, wo ich noch nicht voll drin bin, in dieser Furcht Gottes, lebe in diesem Frieden Gottes, da den nachzujagen, wirklich hinterherzugehen und versuchen zu finden. Und Jürgen hatte in seiner Predigt am Ende gesagt, dass er nicht nur diesen Vers, so suchet den Frieden, sondern es soll ein Jahr der Versöhnung sein. Und damit fängt es ganz praktisch an. Wenn ihr jetzt irgendwas euch deutlich geworden ist, boah, da fehlt es mir, da habe ich den anderen verletzt, da habe ich den anderen ermahnt, aber nicht aus Liebe heraus. Da habe ich dies oder jenes gemacht, da habe ich negativ über all meine Geschwister oder sonst irgendwen geredet. Das ist Nachjagen, indem man auch hingeht zu der anderen Person und sagt, du, es tut mir leid. Es tut mir leid. Und Leute, da sind wir alle im gleichen Boot. Da sind wir alle im gleichen Boot, da ist keiner besser als der andere. Da fallen wir alle jeden Tag aufs Neue. Dieses auf unsere Lippen, auf unseren Mund zu achten, dieses wirklich, diesen Frieden nachzujagen, da brauchen wir alle die Gnade Gottes. So, und dazu möchte ich euch einfach ermutigen, euch nach Gott auszustrecken und zu rufen. So, und eben wirklich aktiv heißt das hier, dem nachzujagen, damit wir sollen ja ein Beispiel sein für die Welt. Ne? Die Bibel sagt, an uns sollen sie erkennen, so dass Jesus lebt. An uns sollen sie es erkennen. Deswegen wahrscheinlich auch dieses Aktive, dieses Nachjagen, dass wir daran alles setzen, dass wir auch so leben. So, und deswegen möchte ich einfach ermutigen, macht das hier wieder derjenige, versucht es einzufangen, zu halten und es zu euren zu machen und sowas und wirklich da ernsthaft dran zu arbeiten, dass wir mit den Menschen um uns herum in Frieden, in Freundschaft, in diesem allumfassenden Shalom leben. Amen.